Wir bitten dich, Geist Gottes, öffne uns die Augen, dass wir sehen, was der Vater sieht, dass wir wahrnehmen, was Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist wahrnehmen. Es geht nicht nur um uns hier als einzelne Individuen, es geht um das Reich Gottes. Wir sagen, Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Bete es einmal mit mir. Reich Gottes komme, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Amen. Wir können gern Platz nehmen. Als Gott diese Erde schuf, war alles in bester Ordnung. Stimmt das? Ich stelle es mir so vor, die Luft, die Adam und Eva atmeten, war getränkt von der Agape-Liebe Gottes. Es war einfach nur eine Wohltat zu leben, weil dieses Leben war von Gott hervorgegangen und er hatte den Menschen geschaffen. In seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Und der Mensch war gewurzelt und gegründet in Gott und da war seine Kraft drin, da war seine Freude drin, da war sein Alles drin. Sehr gut zu hören, dass all die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen heutzutage, wenn wir Nachrichten sehen, ist das schon mal aufgefallen, dass es im Grunde nur Probleme gibt, meistens nur Probleme, sehr wenig gute Nachricht. Es gibt Luftverschmutzung, es gibt Krankheit, es gibt Krieg, Schmerz, Mangel, Tod, Sorgen. All das umgibt uns, aber das ist nicht die Welt, die Gott geschaffen hat. Das ist erst die Welt nach dem Sündenfall. Bevor der Mensch gesündigt hat, war diese Welt einwandfrei, sag mal einwandfrei. Ohne Mangel, ohne Mangel, ohne Krankheit, ohne Schmerz. Das ist wichtig, dass wir es verstehen, weil das, was der Mensch erlebt, sagen wir jetzt mal, der Mensch, der Gott nicht kennt, was er erlebt, das bezieht er auf den Gott, der die Erde geschaffen hat, weil er hat keine andere Vorstellung. Er sagt, was ist das für ein Gott, der diese Welt geschaffen hat, wo all dieses Negative drin ist. Aber diese Welt hatte nichts Negatives, als Gott diese Erde geschaffen hat, sondern sie war einwandfrei. Sie war in bester Ordnung. Lass uns das nochmal sagen, in bester Ordnung. In bester Ordnung. Was in Ordnung war, ist, Gott war Gott und der Mensch war Mensch. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Gott war Gott, der regierte und der Mensch war Mensch und der Mensch wollte diese Regierung haben, weil er spürte, das ist die Luft, die ich atme, das ist im Geist einfach meine Glückseligkeit. So wie der Fisch geschaffen ist für das Wasser, ist der Mensch geschaffen worden für die Gegenwart Gottes. Und ein Fisch käme nicht auf die Idee zu sagen, oh, ich springe mal aus dem Wasser raus und bleibe aus dem Wasser. Wenn er es tun würde, er würde sterben. Und so ist es aber beim Menschen gewesen. Gott hatte gesagt, du sollst nicht sterben, ich möchte nicht, dass du stirbst. Aber wenn du essen wirst von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann wirst du sterben. Und der Mensch hatte die Vorstellung bekommen, mit eingeflößt von Satan, dem Gegner Gottes, dass Gott ihm irgendetwas vorenthalten hat. Aber worum ging es im Grunde? Nun, man kann da viel drüber reden, aber im Grunde ist es gewesen, dieser Baum stand ja in der Mitte des Gartens, wie die Bibel es uns lehrt, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und nur Gott sollte richten darüber, was gut und böse ist. Nur Gott. Nicht der Mensch. Der Mensch sollte nicht darüber empfinden, was gut und böse ist, sondern alleinig Gott sollte beurteilen, was gut und böse ist und mit diesem Wissen dann den Menschen tränken. Aber es sollte nicht der Mensch in die Position kommen, zu richten darüber, was gut und böse ist. Aber der Mensch hat gesagt, das will ich nicht. Im Grunde, ich will ausprobieren, was es heißt, dann einfach diesen eigenen Weg zu gehen, mich in die Herrschaftsposition zu versetzen, letztendlich die Rolle Gottes einzunehmen. Und was ist passiert durch den Sündenfall? Durch den Sündenfall kam es zu einer Loslösung von Gott. Nicht als eine Bestrafung von Gott, der sagt, ich bestrafe dich jetzt, sondern von dem her gesehen, weil es eine Auswirkung ist von dem, wenn wir gegen den Willen Gottes handeln. Wenn du sagen würdest zu deinen Kindern, iss kein Gift oder keine Fliegenpilze, iss keine Fliegenpilze. Und du trichterst das deinen Kindern ein, sagst, keine Fliegenpilze essen. Und ihr wisst ja, wie das ist mit Gesetzen, dann will man es doch tun, ne? Man will ja doch ausprobieren. Wenn dann die Kinder Fliegenpilze essen würden und sie kriegten Magenkrämpfe oder noch Schlimmeres oder würden gar sterben daran, ich weiß nicht genau, ob man sterben müsste, aber es ist halt eben hochgiftig. Es wären nicht die Eltern, die das Kind bestrafen würden, jetzt mit Krankheit, sondern ist eine Auswirkung von dem, dass sie nicht gehört haben. Und weil der Mensch nicht gehört hat auf Gott, darum wurde er losgelöst von der Gegenwart Gottes. In dem Moment, wo der Mensch im Grunde sagte, ich will selbst bestimmen darüber, was gut und böse ist, ich will der Herr sein letztendlich über Gott, wurde er abgetrennt von Gott. Und ich sehe dieses Bild, dieses Abgetrenntsein von Gott, sehe ich als ein Bild wie ein Baum. Stell dir mal einen Baum vor, gepflanzt an Wasserbächen. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Das Wurzelwerk siehst du nicht, es ist unter der Erde, aber der Baum lebt von dieser Wurzel ausgehend, das ist seine Herkunft, das ist sein eigentliches Sein. Und so ist der Mensch wie ein solcher Baum. Du siehst Gott nicht, woher er eigentlich kommt. Das war das Wurzelwerk. Und die Trennung von Gott ist, wenn du diesen Baum absägst. Wenn du einen Baum absägst, was ist dieser Baum dann? Er ist im Grunde tot. Es sieht immer noch grün aus. Sieht interessant aus, die Früchte mögen noch dran sein, aber ab diesem Augenblick ist der Baum tot, er ist dem Verfall preisgegeben. Das ist losgelöst sein von Gott. Der Mensch, der sich getrennt hat, letztendlich von Gott, er ist losgelöst von Gott und trifft von daher gottlose Entscheidungen. Und da bin ich an einen Punkt gekommen, den ich heute mit euch teilen möchte, über Gottlosigkeit. Ich möchte ganz kurz mit euch über Gottlosigkeit reden. Und ich möchte nicht behaupten, dass alles, was ich jetzt sage, das Gelbe vom Ei ist. Ich kann nur sagen, es ist etwas, wie ich mit Gott gesprochen habe und was ich von Gott gehört habe. Da kannst du verschiedene Sachen rausnehmen, beiseite legen. Bist du dabei? Leg Dinge ruhig beiseite, die du jetzt nicht verstehst, weil ich möchte jetzt keinen irritieren, aber ich erzähle dir einfach mal, was für ein Gespräch ich gehabt habe mit Gott über Gottlosigkeit vor einigen Wochen. Und das hat sich ergeben nach der Tagesschau. Ich habe die Tagesschau geguckt, wie ich sie häufig gucke, meistens gucke, und sah plötzlich ein paar Entscheidungen unserer Bundesregierung. Okay? Also, was unsere Bundesregierung entschieden hat. Und ich saß da nur, das ist jetzt Matthias Jordan, das ist nicht das Urteil über das, was gut und richtig ist, sondern ich saß da nur und sagte nur, wie können die nur? Wie können die nur? Wie können die nur solche Entscheidungen treffen? Und dann überlegte ich überhaupt über unsere Regierung die letzten 3 Jahre, ich für mich selber, es ist keine Lehre, die ich verkündige. Ja? Ich überlegte über Entscheidungen, die getroffen worden sind die letzten 3 Jahre. Und ich dachte einfach nur, oh Gott, ich betete es quasi, also ich überlegte mit Gott zusammen, ich sagte, oh Gott, was da betrieben wird, ist ein totaler Ausverkauf unseres Landes. Dort werden Gelder rausgeschmissen und unüberlegt. Ich wetterte quasi über die Situation, also ziemlich heftig, ihr mögt das anders sehen, aber ich empfand es einfach so. Und sagte dann zu Gott, diese Regierung, die wir haben, ist eine gottlose Regierung. Nein. Kein Applaus an dieser Stelle. Ich bin da nur am Erzählen von einer Reflexion, die ich gehabt habe. Ich sagte zu Gott, diese Regierung ist eine gottlose Regierung. Und einige von ihnen prahlen sogar noch damit, gottlos zu sein oder dass sie nicht an einen Gott glauben. Und darum haben wir jetzt diesen ganzen Schrott hier von dem vielen Geld, was uns fehlt und so weiter. Ich fing das an und sagte es einfach vor Gott. Man soll ja sein Herz vor ihm ausschütten dürfen, oder? Amen, danke. Und dann kam eine Antwort. Matthias, sagte Gott zu mir. Matthias, du sollst nicht richten. Du sollst nicht richten darüber, wer gottlos ist und wer nicht gottlos ist. Es ist nicht dein Job, dies zu richten. Und dann wurde ich erinnert an das Bibelwort, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Das heißt, wenn du ein weitherziges Maß hast, dann wird Gott mit dir weitherzig sein. Wenn du ein engstirniges Maß hast, ein kleines Erbsenzählermaß, dann wird Gott auch mit dir so umgehen. Wenn du den Menschen, die dir etwas angetan haben, total vergibst und vergibst ihnen all, wer immer dir etwas angetan hat, wird Gott dir all deine Sünden, die immer du begangen hast, wird er dir vergeben. Wenn du es aber nicht tust, so lehrt die Bibel, wird er dir auch nicht vergeben. Puh, das ist heftig. So, ich tat Buße, ich sagte, mein Gott, ja, es tut mir leid, dass ich gerichtet habe über unsere Bundesregierung. Ich habe einfach mein Herz ausschütten wollen, aber ich will nicht richten. Und dann sagte Gott zu mir, ja, das ist gut, aber im Grunde in dem, was du gesagt hast, hast du recht. Oh, ich fühlte mich ein bisschen besser. Aber plötzlich, als er sagte, du hast recht, dies ist eine gottlose Regierung, war es plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es war nicht meine Position, die ich einnahm, wo ich sage, wer gottlos ist und wer nicht, sondern wo Gott mich einfach ins Vertrauen zieht und sagt, ich möchte dir einfach etwas erläutern über Gottlosigkeit. Und das erläuterte er mir dann. Er sagte, Gottlosigkeit ist für mich, so war, was ich verstand von Gott, Gottlosigkeit ist, wenn die Leute mich nicht befragen, wenn sie nicht fragen nach dem, was sie tun sollen, sondern nach ihrem eigenen Gutdünken handeln, dann sind sie losgelöst von mir und treffen Entscheidungen, die losgelöst sind von mir. Okay. Ich sage, okay, dann verstehe ich das. Wir haben eine gottlose Regierung und das ist ein Problem. Ja, sagt Gott zu mir, aber das ist nicht das größte Problem. Gottlose Regierung, sie sind gottlos, nicht das größte Problem. Ich überlegte einfach. Und dann kam ich auf den Dreh und sagte, ja, diese Regierung ist ja gewählt worden von einem Volk. Okay? Diese Regierung wurde gewählt von einem Volk und weil ein Volk diese Entscheidung getroffen hat, haben wir jetzt diese Regierung. Gott, sagte ich, sind ein gottloses Volk. Und Gott sagte zu mir, ich muss dich wieder korrigieren und zurückpfeifen. Ich habe doch vorhin gesagt, du sollst nicht richten, damit du nicht gerichtet wirst. Ich sage, okay Gott, dann ging die gleiche Nummer wieder los. Und dann sagte er zu mir, aber im Grunde hast du recht. Und dann kam wieder diese Definition von dem, was es heißt, gottlos zu sein, nämlich Entscheidungen zu treffen, losgelöst von ihm. Losgelöst von ihm Entscheidungen zu treffen, schien aus seiner Sichtweise gottlos zu sein und ich sah das aus einem anderen Blickwinkel, aber jetzt nicht mehr richtend plötzlich, sondern auch wahrnehmend, ich bin ja Teil dieses Volkes. Ich bin ja ein Teil von diesem Volk und wenn dieses Volk gottlos ist, wie steht es denn mit mir und dem Hören auf seine Stimme in Bezug auf meine Entscheidungen, die ich treffe oder nicht treffe? Und wiederum sagte Gott zu mir, ja, auch da drin hast du recht. Dieses Volk handelt gottlos und du bist ein Teil auch von diesem Volk. Aber das ist nicht mein größtes Problem. Und dann kam es, ich lese es wörtlich vor. Meine Kirche ist gottlos geworden. Das ist das Problem. Meine Kirche ist gottlos geworden. Und ich fing plötzlich darüber nachzudenken, sagte, Moment Gott, wen meinst du jetzt? Meinst du die evangelische Kirche, katholische Kirche? Meinst du die orthodoxen oder wer ist hier gottlos geworden? Ja, stimmt ja, da gibt es so viele Dinge, die momentan nicht gut laufen in diesen Kirchen. Und Gott sagt, nein, ich meine meine Kirche, ich meine diejenigen, die von Neuem geboren sind. Ich meine nicht die Kircheneingetragenen in Registern, sondern ich meine die, die sagen, sie suchen mein Angesicht, die, die ihre Hände heben zu mir und mich anbeten. Ich meine die, sie sind gottlos geworden. Und plötzlich sah ich das aber nicht als ein Richten über ein Volk, sondern ich nahm es wahr als ein Reden Gottes, der sagt, ich möchte mein Volk zurückrufen an mein Herz. Dort sollen sie sein. Und ich möchte dich, Matthias Jordan, zurückrufen an mein Herz. Ich möchte das Jesuszentrum zurückrufen an mein Herz. Ich möchte, dass ihr mich befragt in was immer ihr tut, denn dann bin ich euer Gott. Wir suchen uns oft unsere Segnungen so aus. Wir sagen, Gott wird uns segnen, Gott wird mit uns sein und haben unsere Verheißungen so vor Augen. Ich denke dran zurück, das letzte Seniorentreffen, was wir hatten. Gott sagte mir, lehre über Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Oh ja, dachte ich, wow, ja, predige ich darüber, dass uns nichts mangeln wird. Das ist eine wunderbare Verheißung, die uns allen gilt. Aber bei der Predigt kam plötzlich etwas anderes bei raus. Gott sagte mir, der Herr ist mein Hirte, heißt, der Herr ist wirklich Herr. Und wenn Gott wirklich Herr ist in deinem Leben, dann wird dir nichts mangeln. Wenn du verbunden bist mit ihm, dann wird dir nichts mangeln. Erstens steht das nicht im Präsens, dir mangelt nichts, sondern da steht, dir wird nichts mangeln, das heißt Futur, Zukunft. Das heißt, du steckst in einem Mangel drin momentan und wir gehen durch Täler und wir gehen durch Schwierigkeiten, du hast einen Mangel, aber wenn der Herr dein Hirte ist, dann führt er dich in das hinein, dass dir dann unter dem Strich gerechnet nichts mangeln wird, sondern er all deinen Mangel ausfüllen wird. Preist den Herrn. Aber es hat etwas mit der Königsherrschaft Jesu Christi zu tun, dass er wirklich der Herr ist. Und Jesus hat genau dieses Herrsein definiert. Er sagt, meine Schafe, er ist der Hirte, mir wird nichts mangeln, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, das sind die Schafe, das ist das drin definiert, wenn uns nichts mangeln wird, der Herr ist mein Hirte. Es ist Zeit, dass wir zurückkehren an das Herz Gottes, wir als Jesuszentrum, ich als Matthias Jordan, jeder Einzelne für sich, um wirklich zu sagen, sind wir wirklich an seinem Herzen, hören wir seinen Pulsschlag. Seit Anfang dieses Jahres ist das Wort aus 2. Chronik 7, Vers 14 immer wieder auf meinem Herzen. Lass es uns gemeinsam aufschlagen. 2. Chronik 7, Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, welches Volk ist gemeint? Natürlich, wenn wir hier in 2. Chronik lesen, ist es als erstes Israel ist damit gemeint. Aber dann sind wir als die nächsten des Volkes Gottes hinzugekommen, hinzugefügt worden. Und da heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, das ist Kirche Jesu Christi, das sind wir. Wenn es sich demütigt, was heißt demütigen? Demütigen heißt, wir richten nicht mehr, wir zeigen nicht mit unserem Finger auf anderen, die getrennt sind von Gott, die losgelöst sind von Gott, sondern wir demütigen uns und sagen, Gott redet zu mir und zeig mir auf, an welchen Parts meines Lebens ich gottlos gehandelt habe. Ich möchte umkehren. Wenn es sich demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Verheißung, Gott sagt, er möchte unser Land heilen. Gott möchte kommen und unser Land heilen. Amen. Es beginnt nicht, indem wir anfangen zu richten. Es beginnt nicht, indem wir mit dem Finger auf andere zeigen, die gottlos sind, sondern it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Lass uns das zusammen singen. It's me, oh Lord. standing in the need. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Es sind wir, die herausgefordert sind, umzukehren. Wenn dieses Volk sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht. Wir haben es immer wieder jetzt vernommen, in Gebetstreffen, dieses Wort kam immer wieder. Letztendlich sagt Gott, ich will euer Land heilen, ich will euer Land heilen. Und er sagt es zu den Kirchen jeweils der verschiedenen Ländern, er sagt es zu jedem Land, er sagt auch zu den Niederlanden und zur Schweiz und zu jedem Land, Ukraine, Russland, sagt er das auch. Er möchte auch da, dass Russen verbunden sind mit Gott. Amen. Er sieht das Ganze, er liebt sie alle. Und er ruft jeweils die Kirche der Nationen auf, wirklich Gott neu zu suchen, sagen, wir suchen dein Angesicht. Und ich möchte euch dieses Bibelwort einfach mitgeben für euer persönliches Leben. Ich möchte es euch mitgeben für eure Kleingruppen. Ich möchte es mitgeben euch für eure Familien. Wirklich dieses, was heißt es, den Herrn zu suchen? Sein Angesicht zu suchen. Sein Angesicht steht für Präsenz Gottes. Wir suchen sein Angesicht, dass er kommt, dass er sich erweist, um seiner selbst willen. Nicht die Vorteile gleich wieder zu haben, oh ja, dann geht es uns ja besser, wenn unser Land geheilt ist, geht es uns auch finanziell besser, darum beten wir jetzt. Nein, wir sind ganz schöne Schlitzohren. Wir hängen das fromm auf, aber so viel, was wir beten, ist einfach für uns. Für unsere persönlichen Belange, wir beten, dass wir geheilt werden, wir beten dafür, dass es uns gut geht, wir beten für unsere Finanzen, wir beten für unser Auskommen. Aber wo ist Gott? Es geht um sein Reich, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Und Gottes Herrlichkeit will einfach ganz neu kommen, auch in unsere Kirche hinein. Einfach zu sagen, Herr, lehre uns, was es heißt, dein Angesicht zu suchen. Wenn wir sein Angesicht suchen, werden wir ihn erkennen, wie er wirklich ist. Und so viel Druck, ich war so dankbar für dieses Wort, was vorhin rüberkam mit dem Gesetzesbuch. So viel Druck verschwindet, wenn wir wirklich erkennen, wer Gott ist. Ich las letztens 2. Mose 20, 3. Wer will, kann das mit aufschlagen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, und dann wird aufgelistet quasi das, was wir als Gesetz empfinden. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin Jahwe, steht dort. Ich bin Jahwe, also der gegenwärtige Gott, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland herausgeführt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jetzt habe ich das gelesen und kam auf etwas, was ich schon mal im Hinterkopf gehabt hatte. In der Elberfelder Übersetzung war angemerkt, es kann auch übersetzt werden, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Also ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das interessierte mich jetzt. Ich habe gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und kam nicht weiter. Dann habe ich einen persönlichen Telefonjoker angerufen, einen Studienkollegen von mir aus vergangenen Zeiten. Ich habe gewusst, dass er richtig firm ist im Hebräischen. Das war, glaube ich, vor 2 Wochen. Ich habe ihn einfach an einem Sonntagabend überrascht mit einem Telefonanruf. Er hat sich gewundert. Er sagt, boah, alles in der Welt kommst du jetzt her? Ich habe eine wichtige Frage im Hebräischen. Ich sage, hier steht in der Anmerkung, dass es auch übersetzt werden kann, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Stimmt das so? Er sagt, soweit ich weiß schon, ich muss mal nachgucken. Und dann guckt er in der hebräischen Bibel nach und konnte mir alles im Detail erklären. Er sagte, in 9, wir gingen die alle durch. Ne? Er sagte, ich sage, das nächste Gebot auch. Alle Gebote, bis auf das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, sind alle Gebote in Futur geschrieben. Zukunft. Du wirst keine Götter haben neben mir. Warum jetzt der Imperativ, die Anweisung, nur bei du sollst deinen Vater und Mutter ehren, liegt, überleg jetzt nicht darüber nach, weil sonst kommst du vielleicht auf nicht die Gedanken, die wir jetzt hier denken wollen und sollen. Gott, das musst du dir mal vorstellen, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, er betritt als der majestätische Gott, der gegenwärtige Gott, der sich offenbarende Gott, der sich uns erweist, Yahweh, das ist sein Name, ich bin, der ich bin. Er betritt unser Leben und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann passiert plötzlich etwas, wenn wir erkennen, dass er Gott ist, kommt eine riesige Gottesfurcht plötzlich über uns, weil wir wissen, Gott ist Gott. Er ist der dreimal heilige Gott. Er ist der Gott, der nach Jesaja 6 den Tempel erfüllt und die Seraphim, sie kommen und die Gegenwart Gottes bringt einen Propheten dazu, nämlich Jesaja, zu sagen, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen. Ich habe den Herrn gesehen und Buße kommt über sein Leben. Verstehst du, Gott ist wirklich ein großartiger Gott. Er ist ein heiliger Gott. Wenn er den Raum betritt, wir gehen auf unsere Knie. Wir sagen, Gott, du hast recht. Manche Leute sagen zu mir, auch wenn ich freue mich, wenn ich eines Tages zu Gott komme. Ich verstehe das und das nicht. Und ich werde den Raum der Herrlichkeit betreten. Und ich werde einfach zu Gott sagen, warum hast du das gemacht? Wieso ist das und das gewesen in meinem Leben? Und ich antworte jeweils, wenn du vor Gott erscheinen wirst, vor dem, wer er wirklich ist, du wirst überhaupt nichts sagen. Du wirst überhaupt nichts sagen. Du wirst auf deine Knie gehen, du wirst vor ihm liegen, du wirst erstmal nur, was weiß ich, die ersten 3 Jahre vor ihm liegen. Ich weiß nicht, wie lange, aber ich möchte es nur zum Ausdruck geben, weil er der dreimal heilige Gott ist. Und wenn du plötzlich aus seinem Blickwinkel siehst, die Dinge in der Ewigkeit siehst, wirst du nur sagen, Gott, was immer gewesen ist, alles, du bist gut, ich habe nichts zu sagen, ich bete dich an, ich bete dich an, ich bete dich an, weil er der heilige Gott ist. Weißt du, Gott möchte uns ganz neu begegnen in dieser Heiligkeit, er möchte uns neu begegnen in dieser Majestät. Die Tatsache ist, wenn wir ihn erkennen, wie er ist, dass er Gott ist, dann werden wir keine anderen Götter haben neben ihm. Wir werden nicht lügen, wir werden nicht stehlen, wir werden nicht Ehe brechen. Warum solltest du das tun, wenn du erkennst, wer wirklich Gott ist? Gott will mit neuer Gotteserkenntnis wirklich kommen in unsere Versammlungen hinein, aber nicht allein in unsere Versammlungen hinein. Ich dachte gleich in dieser Richtung, dachte ich in Versammlungsrichtung, sagte, okay, wir brauchen Erweckung, brauchen wir in unseren Gottesdiensten, wir brauchen in diesen Sonntagmorgen-Gottesdiensten, brauchen wir Erweckung. Ja, sagt der Herr, klar, aber das ist nicht alles. Das eine sind die Sonntag-Gottesdienste, aber das andere, was ich viel mehr möchte, ist eure Häuser. Gideon hat darüber gelehrt vor einiger Zeit, auf zu neuen Ufern. Kann ich nur unterstreichen, jedes einzelne Wort. Gott wirkt Neues in unserer Mitte. Und er möchte nicht allein in der Großversammlung seine Präsenz haben und seine Heiligkeit und Erweckung, sondern er möchte kommen in unsere Familie. Er möchte, dass wir die Häuser öffnen und das Wort des Herrn ist, dass er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an, schafft mir Altäre, schafft mir Räumlichkeiten der Anbetung, schafft mir Raum der Anbetung. Das heißt, eine Entscheidung wirklich zu sagen, wo immer wir sind, wo wir wohnen, wir erklären diesen Ort als einen Ort der Präsenz Gottes, als einen Ort der Anbetung. Als wir diese Halle betreten haben, vor über 20 Jahren sagte Gott, dies ist ein Ort der Anbetung. Wir wollen das weiter kultivieren und pflegen. Aber dieses sein Angesicht suchen ist mehr als ein paar Lieder zu singen. Ich bin so dankbar, was hier passiert. Habt ihr gespürt heute in die Gegenwart Gottes? Vom ersten Lied an spürten wir, die Gegenwart Gottes war in diesem Raum. Ich sag dir, das kann noch stärker werden. Wie? Ja, indem unser Lobpreisteam mehr übt? Nein. Das ist nicht mehr üben vom Lobpreisteam. Sie sind, gebt ihnen einen Applaus, was sie machen. Amen. Gott sprach zu mir und sagt, ich möchte, dass ihr Altäre errichtet in euren Häusern. Ich möchte kommen und in euren Häusern wohnen. Und ich sah das plötzlich vor Augen, dass die Entscheidung zu sagen, wir beten zu Hause an, wir pflegen, kultivieren Anbetung in unseren Häusern, ein Errichten von Altären ist, Altäre, die wir errichten für unseren Gott, wo wir sagen, wir wollen es lernen, was es heißt. Ich möchte es lernen als Single, wenn jemand Single ist. Wir wollen es lernen als Couples, als Pärchen, als Familien. Wir wollen es lernen, was es heißt, die Gegenwart Gottes zu kultivieren und zu suchen. Wie kann das praktisch gelebt werden? Nimm dir eine Zeit, ich empfehle früh morgens, und ich empfehle mit 5 Minuten anzufangen, das ist nicht lang, aber 5 Minuten zu nehmen als einen Altarbau der Anbetung. Einfach zu sagen, erstens, Gott, ich kehre um zu dir. Jeden Morgen neu entscheide ich mich, du sollst wirklich Gott sein in meinem Leben. Amen. Du sollst Gott sein in meinem Leben. Im Vorfeld entscheide ich mich, bevor irgendwas hier läuft an diesem Tag, ich lebe nicht mein Leben, sondern dein Leben. Das nennt die Bibel Hingabe, völlige Hingabe. Lasst uns lesen, ich bin gleich fertig, aber lasst uns lesen Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was ein vernünftiger Gottesdienst ist. Gott sagt, ich möchte einen vernünftigen Gottesdienst haben. Wir denken daran, dass wir hierher fahren, um den Gottesdienst zu haben, aber das ist wunderbar, das ist gut. Aber Gott sagt, ein vernünftiger Gottesdienst ist die Hingabe eures Herzens. Das seid ihr, wenn ihr euch mir schenkt. Und dass wir sagen als Familien, an jedem Ort, wo du wohnst, das ist ein Ort der Anbetung, das ist ein Ort der Hingabe. Und wir wollen es lernen, unsere Kinder reinzuführen in das, was es heißt, anzubeten und sich ihm hinzugeben. Es beginnt, indem wir sagen am frühen Morgen, Herr, hier bin ich. Ich mache meinen Stand fest in dir, weil das heißt ja Aman, Glauben. Ich mache meinen Stand fest in dir und ich lege heute fest, ich will dir folgen. Wenn du mich korrigierst, Heiliger Geist, an diesem Tag, dann will ich mich korrigieren lassen. Ich will Entscheidungen treffen, gemäß deinem Willen. Hier ist mein Leben, ich gebe es dir neu hin. Weißt du, Hingabe ist nicht etwas, was wir nur einmal im Jahr machen oder jede Woche einmal machen, sondern es ist jeden Tag aufs Neue. Und der Herr steht an der Tür und klopft an und sagt, baut mir nachhaltig Altäre. Das ist ein Job, Jobbeschreibung. Halleluja. Wie wunderbar. Christina, ich sehe dich gerade. Einen Altar bauen. Ja, in eurer Wohnung. Dort, wo du bist. Einfach jeden Tag zu sagen, diese Wohnung ist deine Wohnung, Herr. Und ihr gemeinsam als Ehepaar, Stefan und Christina, wir errichten hier einen Altar, wo der Herr kommen kann. Weißt du, was dann passiert? Es kommt mehr Licht genau an diese Stelle. Genau an diese Stelle kommt Präsenz Gottes. Präsenz Gottes. Die Gegenwart Gottes möchte ruhen an verschiedenen Plätzen. Wenn wir das mit geistlichen Augen sehen würden, ist mehr Licht an dieser Stelle, wo dann ihr beiden, die ich euch benannt habe, euren Altar baut, täglichen Altar. Wir machen es seit, weiß ich nicht, seit wann feiern wir Abendmahl jeden Tag? An die 2 Jahre. Keine lange Zeit, aber es ist eine Zeit, wo wir sagen, hier ist unser Leben, wir geben es dir. Was immer du entscheidest, oh Gott, wollen wir tun, Hingabe. Dann kurz anbeten. Und wenn wir anbeten, wissen wir, die Gegenwart Gottes strömt und fließt. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Der Herr sagt, ich möchte kommen. Ich möchte mit meinem Licht kommen in dieses Land, wie ich in jedes Land kommen möchte. Aber ich warte auf meine Kirche, dass sie mich einlädt. Einlädt, nicht allein in ihre Großversammlungen, sondern in ihr persönliches Leben. Und ich vernehme das als ein Reden Gottes. Baut mir nachhaltig Altäre in euren Wohnungen, in eurem persönlichen Leben. Und ich werde kommen mit meiner manifesten Gegenwart. Ich werde das Dunkel erhellen. Heiliger Geist, Wir bitten dich, komm. Der Heilige Geist, der diese Welt überführt von Sünde. Ich habe bis vor kurzem habe ich immer gelesen, der diese Welt überführt von Sünde und dachte, ja, das ist die Welt, die überführt wird von Sünde. Die Welt, also die, die nicht an Jesus glauben. Aber wir sind ein Teil dieser Welt. Wir sind ein Teil dieser Welt, die Gott geschaffen hat. Es ist nicht allein, dass der Heilige Geist denjenigen, der Gott nicht kannte, überführt von Sünde, sondern Gott möchte uns überführen von Sünde, da, wo wir egoistisch geworden sind, wo wir erkennen, wir haben gar nicht so viel das Angesicht Gottes gesucht, sondern wir haben die Gaben gesucht, die er uns schenken wollte. Das ist ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Und es gibt so viele Gaben, die Gott austeilen möchte. Aber er strebt danach zu sagen, ich bin ein heiliger Gott, kommt zu mir, lasst euch reinigen, lasst euch läutern, Reinigungsprozesse. Wir glauben daran, dass völlige Sündenvergebung da ist und dass keine Verdammnis da ist für die, die in Jesus Christus sind. Daran glauben wir. Aber es gibt eine Befleckung von Sünden, wovon die Bibel redet. Das heißt, selbst dass unser Geist befleckt wird von Sünde. Und ich vernehme dieses Reden Gottes, wo er sagt, meine Kirche ist gottlos geworden, und er redet nicht von irgendwelchen anderen Kirchen, sondern er kommt zu mir, er kommt zu dir, er kommt zu uns als Jesuszentrum, er kommt zu den Charismatikern, Pfingstlern, und er kommt einfach mit seiner Heiligkeit und sagt, ich möchte euch an mein Herz ziehen. Ich rufe heute Familienväter heraus, zu sagen, ich möchte jemand sein, der hier drin vorangeht, weil das ist göttliche Ordnung. Manchmal gehen die Männer nicht voran und dann müssen Frauen vorangehen, geistlich im Glauben. Aber ich glaube, dass Gott einfach eine Ordnung gesetzt hat, vom Ursprünglichen her, dass die Männer vorangehen. Geistlich vorangehen. Und Gott klopft heute hier an der Tür und er sagt, ihr lieben Männer des Jesuszentrums, ihr sollt vorangehen, ihr sollt vorangehen. Vieles wird sich ordnen, wenn wir in die göttliche Ordnung ganz, ganz neu hineinbewegen. Und wir wollen es kurz machen, gar nicht sehr lange, aber ich sehe das vor meinem inneren Auge, wirklich einen Aufruf zu machen für Männer in diesem Raum, wo du sagst, ich will meine Position einnehmen, ich will mit zu denen gehören, die als Männer vorangehen im Glauben. Können jetzt nicht alle Personengruppen hier durchgehen, und dann, aber das ist das, wo der Geist Gottes mir gerade zeigt. Lass uns ein Lied der Anbetung singen, und in dem Augenblick, wenn gesungen wird, rufe ich euch Männer einfach auf. Entscheidet euch und kommt gerne hier nach vorne hin. Die Kameras sind nur auf die Bühne gerichtet, sodass einfach die Privatsphäre erhalten ist. Aber hier ist ein heiliger Ort, wo Gott einen Prozess anfängt, sein Volk zurückzurufen. Und er sagt, komm zu mir, schaffe mir Raum, baue Altäre in Jesu Namen. Und während Männer jetzt nach vorne kommen bei diesem Anbetungslied, kannst du ganz persönlich als Single für dich beten und sagen, ich baue einen Altar bei mir zu Hause. Oh, ich sehe jetzt gerade etwas Fantastisches. Wenn dieser Altar bei dir zu Hause gebaut wird, dann kommt mehr Licht in das Umfeld, wo du lebst. Mehr Licht kommt da hinein. Stell dir das mal vor, mehr Licht kommt einfach. Und der Teufel, er muss einen Umweg laufen, wenn er irgendwo durch die Stadt gehen will, weil im Radius von 500 Metern oder so von dem, wo du wohnst, kann er nicht hergehen. Weil die Herrlichkeit des Herrn baut sich mehr und mehr auf. Amen. Baut sich mehr und mehr auf. Mehr und mehr Licht kommt. Mehr und mehr Licht. Und egal, wer die Regierung innehat, du wirst sehen, es gibt einen Change in der Weisheit, die da ist, weil Gottes Volk priesterlich eintritt und sagt, wir treten ein in den Riss, auch wenn andere nicht glauben, aber wir glauben und wir suchen mehr von Gottes Herrlichkeit. Amen. Lass uns dieses Lied der Anbetung singen, ihr lieben Männer, die euch entscheidet, kommt einfach hier nach vorne und jeder kann sich entscheiden an seinem Platz. Halleluja, Herr, wir danken dir für deine Wirksamkeit jetzt hier und jedem Einzelnen, ob du nach vorne gekommen bist als Mann oder ob du an deinem Platz sitzt oder stehst als Frau, unabhängig von dem hat uns ja Gott gerufen, unseren Platz einzunehmen. Und dieser Platz ist jetzt eingenommen worden von dir und Gott sieht das und Gott ehrt das. Und ich spreche die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes jetzt über deinem Leben aus. Ich sage, Gegenwart Gottes, komm jetzt. Und ich sehe, wie die Seraphim kommen, wie in Jesaja 6 beschrieben. Sie kommen und sie wirken Reinigung. Du magst in der Gegenwart Gottes sagen, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk unreiner Lippen, aber die Seraphim kommen, die Gegenwart Gottes, dieser Feuerengel Gottes, sie kommen und reinigen. Und wir sagen, Herr, komm, reinige uns als Jesuszentrum, reinige mich, reinige uns von den Fehlleitungen unseres Herzens, wo wir nach außen hin sagen, wir suchen dein Angesicht, aber in Wirklichkeit unsere Anliegen suchen. Herr, wir kehren um davon. Wir sagen, du sollst Gott sein in unserem Leben. Und wir wollen den Rat von dir befolgen. Wir wollen deine Wege gehen. Wir kommen zurück zu Gott. Wir wollen zurück zu dieser Ordnung, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind, die ihn anbeten und lieben. Komm mit deiner Herrlichkeit, erfülle uns ganz neu. Und führe uns hinein in diesen Prozess der Erneuerung und des Zurückkehrens. Dies ist ein Prozess. Dies ist ein Prozess. Und der Herr segnet dich da drin. Der Herr segnet dich da drin. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wir wollen diesen Gottesdienst nicht abschließen, ohne eine Gelegenheit zu geben, auch für diejenigen zu beten, die heute das allererste Mal eine Entscheidung für Jesus treffen wollen. Ob am Bildschirm oder hier in diesem Raum. Es geht nicht allein, Sündenvergebung zu bekommen. Es geht darum, Jesus als Herrn anzunehmen, zu sagen, hier ist mein Leben. Und wenn du heute angesprochen wurdest durch den Heiligen Geist und du kennst Jesus noch nicht, dann entscheide dich für ihn. Dann komm heute zu ihm, sag, Jesus, ich möchte mich für dich entscheiden. Ich bete für jemanden, der so beten möchte. Und ihr könnt gerne mit nachbeten. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir meine Sünden, dass ich mein eigenes Leben gelebt habe. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich möchte mich dir unterordnen und erkennen, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ich trete ein in diese Freiheit, die entsteht, indem ich mich dir unterordne, ganz neu. Halleluja. Wenn du so Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann wirst du zu einer neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Halleluja. Du kannst anschließend gerne mit uns sprechen. Aber ich spreche noch den Segen Gottes über diese Versammlung aus. Der Herr sagt, ich segne die, die mein Wort hören und mein Wort tun. Es wird so viel Segen ausgesprochen über Leute, die das Wort hören, aber dann doch nicht tun. Und dies ist kein Segen. Mein Segen fließt zu denen, die mein Wort hören und dann tun. Und der Herr sagt einigen hier, komm jetzt unter keinen Leistungsstress. Kein Leistungsstress. Es ist immer der nächste Schritt nur. Immer nur ein Schritt von einem konkreten Reden Gottes, wo er dir zeigen wird, wie du handeln sollst und dann handle danach. Der Herr segne dich da drin und segne diese Versammlung in dem Hören und Tun. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich segne dich mit diesem Nachfolgen mit der Herrlichkeit des Herrn. Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Und alles Volk sage: Amen, Amen.